Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Als die Porsche AG 2022 an die Börse ging, da herrschte ganz großer Auflauf. Immerhin war es damals der größte Börsengang Europas und nun der Sturz aus dem DAX, dem wichtigsten deutschen Aktienindex. Wirecard ist schon längst aus dem DAX geflogen. Wirecard steht für den größten deutschen Finanzskandal. Seit 5 Jahren sitzt der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun in Untersuchungshaft. Nach der Sommerpause wurde der Prozess wieder aufgenommen und das Ende könnte nahen. Und die Wirtschaftsinstitute machen der Regierung einen Strich durch die Rechnung. Sie senken ihre Prognosen für dieses und das nächste Jahr. Auch das Münchner IFO-Institut gehört dazu. In diesem Jahr werde die Wirtschaft um 0,2% 2026 um 1,3% wachsen, heißt es in der IFO-Prognose. Die Abweichungen zur vorherigen Prognose sind nicht riesig, aber von Durchstarten von echter Wirtschaftswende kann keine Rede sein. Immer noch nicht. Warum nicht? Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, Clemens Fuest. Ich grüße Sie, Herr Fuest.
Ich grüße Sie, Frau Holz.
Herr Fuest, warum haben Sie Ihre Prognose gesenkt? Was war ausschlaggebend?
Die Konjunktur ist ja derzeit sehr stark getrieben durch die Finanzpolitik, durch die schuldenfinanzierten Ausgabenpakete. Und da haben sich doch ein paar Änderungen ergeben. Einmal haben die Beschlüsse etwas länger gedauert, als wir erwartet haben. Deshalb haben wir ein paar Ausgaben in unseren Szenarien nach hinten verschoben. Und dann sind ja bestimmte Dinge, die angekündigt waren, auch nicht gekommen. Zum Beispiel die Entlastung der privaten Haushalte beim Strom. Und das erklärt die Abweichungen. Die sind ja nicht sehr groß, aber es sind eben doch Abweichung.
Welche Rolle spielen da die Zölle? Machen die auch noch 0,1% irgendwo aus?
Ja, die Zölle hatten wir ja schon in der vorangehenden Prognose. Nun ändert sich da immer wieder etwas. Wir haben den aktuellen Stand da eingestellt und im Vergleich zu der Situation vor den Zöllen, die Trump eingeführt hat, haben wir natürlich eine deutliche Verschlechterung. Also wenn es die Zölle nicht gäbe, dann hätten wir zum Beispiel 2026 so etwa 0,5 Prozentpunkt mehr Wachstum. Das heißt, das schädigt uns schon ganz erheblich. Es war jetzt aber nicht das, was am aktuellen Rand viel verändert hätte. Der Deal mit den USA, den die EU abgeschlossen hat, hat allerdings auch nicht viel geholfen. Wir sehen das auch daran, dass die Unsicherheit, die die Unternehmen sehen, das fragen wir ja regelmäßig ab, dass die auch nicht nachgelassen hat.
Nächstes Jahr soll es zumindest etwas aufwärts gehen um 1,3%. Aber dass die Wirtschaft in diesem Jahr praktisch auf der Stelle tritt nach 2 Rezessionsjahren, das müsste doch Wirkung zeigen. Wo merken wir das genau?
Ja, wir sehen ja zum Beispiel, dass sich am Arbeitsmarkt nicht viel tut. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit zwar ein bisschen gesunken, aber große Bewegung gibt es da nicht. Auch die Unternehmen sagen, dass sich bei ihnen nicht viel ändert. Es ist schon ein bisschen die Hoffnung, dass durch die vielen staatlichen Ausgaben sich da bald etwas tut. Aber wenn wir zum Beispiel beim IFO-Index die Geschäftslage anschauen, dann sagen die Unternehmen, bislang hat sich nicht viel verändert. Die Sorgen sind ja auch nicht verschwunden. Die Energieversorgung, die Zölle, die Bürokratielasten, da ist ja noch nicht so viel passiert. Immerhin die Zukunftsaussichten bewerten die Unternehmen ja durchaus etwas besser, aber wirklich durchgeschlagen hat das noch nicht.
Und vor kurzem hat doch eine Zahl ziemlich aufschrecken lassen, nämlich die Zahl, dass mehr als 3 Millionen Menschen arbeitslos sind, drohen uns im schlimmsten Fall wieder alte, unselige Zeiten mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, weil auch gut Ausgebildete betroffen sind.
Damit rechnen wir nicht. Dieses Überschreiten der 3-Millionen-Grenze hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber nochmal saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit ja sogar ein bisschen gesunken. Wir rechnen sogar eher mit einer Verbesserung am Arbeitsmarkt. Das Ganze ist eben getrieben
in den nächsten Jahren?
Genau, in den nächsten beiden Jahren. Das Ganze ist natürlich stark getrieben durch die hohen Schulden, die die Politik aufnimmt. Und es kann durchaus sein, dass das auch nicht mehr ist als ein Strohfeuereffekt. Das wird eben davon abhängen, ob weitere Reformen kommen. Aber dass es da zu einer Belebung der Konjunktur kommt, das ist wohl ziemlich klar.
Sie haben es angesprochen, die Regierung hat ja ein riesiges Programm aufgelegt. Ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro, das soll die Wirtschaft ankurbeln. Gleichzeitig verteilt der Staat aber Geschenke. Heute wurde bekannt, dass die Steuerentlastungen für Gastronomen und Pendler tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Was halten Sie davon?
Grundsätzlich ist es sinnvoll, Schulden aufzunehmen. Aus meiner Sicht allerdings vor allem für den Bereich Verteidigung. Das mit der Infrastruktur überzeugt mich nicht so. Die Infrastrukturausgaben, die Investitionen sind da erheblich erhöht worden. Da hätte man nicht so viele zusätzliche Schulden machen müssen. Und wir sehen ja auch, dass ein Teil dieser Ausgaben überhaupt nicht in Infrastruktur fließt. Stattdessen werden im Kernhaushalt Infrastrukturinvestitionen reduziert. Die fließen also nur teilweise in Infrastrukturinvestitionen. Das ist da eben zu einem erheblichen Teil auch Konsum auf Pump. Davon halte ich natürlich überhaupt nichts.
Also auch auf bei den letzten beiden Punkten, da meinte ich nämlich, wollte ich Ihre Meinung hören, Gastronomen, Pendler, Steuergeschenke?
Ich würde es bei den Pendlern nicht als Steuergeschenk bezeichnen, denn Kosten der Fahrt zum Arbeitsplatz, dass die absetzbar sind, das ist ja grundsätzlich richtig. Wie hoch das ist, darüber kann man streiten. Weniger überzeugend finde ich die Entlastung bei der Gastronomie. Das war ja eine Notmaßnahme zu Zeiten der Corona-Pandemie, ob die so sinnvoll war, das war damals schon umstritten, aber jetzt spricht eigentlich überhaupt nichts für diese Maßnahmen. Die kann man eigentlich nicht rechtfertigen. Das ist schön für die Gastronomie, aber das geht auf Kosten der Allgemeinheit. Davon halte ich wenig.
Unternehmen sollen ja von Superabschreibungen profitieren. Kann das für mehr Investitionen sorgen? Wäre das sinnvoll?
Das wird für mehr Investitionen sorgen, auf jeden Fall. Und das adressiert tatsächlich ein zentrales Problem. Unser Hauptproblem ist im Moment, dass die privaten Investitionen extrem niedrig sind. Es gibt kaum Investitionsbereitschaft in Deutschland und deshalb wächst die Wirtschaft auch nicht. Beschleunigte Abschreibungen regen Investitionen an. Da gibt es viele Studien, die das zeigen. Allerdings, das alleine wird nicht reichen. Das muss jetzt ergänzt werden durch weitere Reformen. Aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, alle fordern Reformen. Sie haben das Stichwort geliefert. Alle Ökonomen setzen darauf. Und auch der Kanzler hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Reformen durchführen, das sagen Sie selbst, ist sehr schwer. Aber wo sehen Sie denn den dringendsten Reformbedarf?
Ja, es gibt leider nicht den einen Bereich, in dem Reformen kommen müssen, sondern wir brauchen in der Breite Reformen. Das beginnt mit dem berühmten und viel diskutierten Bürokratieabbau. Wir haben einen starken Aufwuchs von Bürokratielasten gehabt. Nicht jede Art von Bürokratie ist überflüssig, aber wir haben sehr viel überflüssige Bürokratie, sehr viel überflüssige Berichtspflichten. Oft braucht man da eigentlich die EU-Ebene, wenn man etwas ändern will. Mario Draghi hat ja in seinem Bericht über die EU darauf hingewiesen, dass die EU viel zu viele Gesetze, viele überflüssige Gesetze verabschiedet hat und sie damit die Wirtschaft schädigt. Aber die Bundesregierung ist ja in der EU auch bei den Entscheidungen dabei.
Also tut sich da was? Sehen Sie da was?
Ja, da hat sich schon die Mentalität geändert. Man hat diesen Bericht schon aufgegriffen. Die EU will ja, nachdem sie Berichtspflichten aufgebaut hat, will ja nun plötzlich wieder Berichtspflichten abbauen. Das kann man begrüßen. Das geht mir nur nicht weit genug. Also wenn wir mal zum Beispiel die Lieferketten-Sorgfaltsgesetzgebung anschauen, aus meiner Sicht sollte die komplett entfallen. Ist völlig falsch konzipiert. Das muss man anders machen. Ja, da sehen viele anders. Über die Ziele ist ja auch Einigkeit. Niemand will Kinderarbeit, aber das erreicht man nicht, indem man jeden unter Verdacht stellt, sich nicht richtig zu verhalten. Das ist so ähnlich, als müssten wir alle berichten, wo wir den ganzen Tag waren, weil es Ladendiebstähle gibt, um zu zeigen, wir waren es nicht. So funktioniert das nicht, sondern man muss Regeln erlassen und dann kontrollieren. Diese Berichterstattungspflichten sind der völlig falsche Weg, produzieren sehr viel Arbeit, sehr viel Bürokratie und schädigen die Wirtschaft. Das macht auch kein anderes Wirtschaftsgebiet so. Da muss also unbedingt was passieren. Ja, und dann wissen wir alle, dass es bei der Rente Kostensenkung geben muss, Ausgabensenkung geben muss. Will heißen leider Einschränkung bei den Leistungen, späteres Verrentungsalter und ein langsameres Ansteigen der Renten, Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors, den wir ja schon mal in der Rentenformel hatten. Das bedeutet, dass die Renten langsamer steigen werden als die Löhne, auch bei den Pensionen der Beamten.
Genau, das ist ein heikles Thema. Eben, genau. Beamten zahlen ja auch nicht ein. Das ist ja auch ein Thema, das viel diskutiert wird. Man verlangt es von den Angestellten, aber die Selbstständigen und die Beamten werden nicht einbezogen.
Ja, die kriegen auch nichts aus diesem Bereich, sondern die kriegen dann eben Pensionen. Die Gehälter der Beamten sind dafür niedriger. Also das mit dem, sie zahlen nicht ein, das passt nicht ganz. Das ist ein anderes System. Auch die Selbstständigen zahlen nicht ein, kriegen aber auch nichts und haben ihre eigenen Systeme. Indem man mehr Leute einzahlen lässt, ist auch nichts gewonnen, weil die ja dann neue Ansprüche bekommen, sondern man muss die Leistung reduzieren, wenn es weniger. Wir haben ja künftig auch weniger Steuerzahler, weniger Beitragszahler. Es geht gar kein Weg, führt gar kein Weg dran drumherum, also, die Leistung zu reduzieren. Das wissen auch alle Politiker. Es ist nur, sagen wir mal, lange was anderes versprochen worden.
Ein Thema flammt gerade heftig auf. Die Erbschaftssteuer. Kritiker sprechen von Gerechtigkeitslücke. Jüngste Zahlen vom Statistischen Bundesamt untermauern, dass sehr reiche Firmen erben, zahlen nur 1,5% Erbschaftssteuer. Dem Staat entgehen damit jährlich Milliarden. Ist das nicht dringend reformbedürftig?
Ja, das ist reformbedürftig. Allerdings ist es eine Illusion zu glauben, man könnte mit der Erbschaftssteuer die Staatsfinanzen sanieren. Sicherlich kann man, muss man dieses System reformieren. Aus meiner Sicht muss man dann aber die Sätze senken. Das hat ja einen Grund, dass man Unternehmenserben hier ausnimmt. Man will Arbeitsplätze nicht gefährden, man will die Unternehmen in ihrer Substanz nicht gefährden.
Das ist immer das Argument, aber betroffen sind vor allem reiche Firmenerben, die ihr Geld auch sonst beiseite schaffen können und am Ende nur 1,5% Steuern zahlen, ja, und andere viel
nicht.
Mehr.
Nein, das stimmt ja nicht, sondern es geht wirklich hier um die Belastung der Unternehmen. Es gibt kein Land, das Unternehmen so besteuert wie andere Dinge auch, wie andere Erbschaften auch. Das würde ja eine Steuerbelastung von bis zu 50%, also Enteignung der halben Firma bedeuten. Das macht niemand.
Richtig. Was schlagen Sie ganz kurz vor? Wir haben ganz wenig Zeit nur noch.
Ja, richtig wäre es, diese Privilegien in der Tat abzuschaffen, aber den Satz zu senken. Also 5-10% auf alle Erbschaften ohne Ausnahme, nur ein Freibetrag. Das wäre sicher ein deutlich gerechteres System, denn es stimmt, da gibt's Gerechtigkeitslücken, aber die Lösung besteht nicht darin, Unternehmen jetzt mit 30-50% Erbschaftssteuer
zu belegen, zum Ende
sondern
kommen.
Mit einer maßvollen.
Ich danke herzlich Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts.
Vielen Dank, Frau Holz.
Die Zahl der Arbeitslosen wird in diesem Jahr voraussichtlich noch weiter steigen. Das haben wir gerade gehört. Und gleichzeitig herrscht ein großer Mangel an Fachkräften. Das wird sich in den kommenden Jahren verschärfen, sagt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und zeigt gleichzeitig auf, wo es Potenziale gibt, welche Lösungsansätze sinnvoll wären. Anja Nils berichtet.
Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 60er Jahre gehen nach und nach in Rente. Und das wird die erwerbstätige Bevölkerung erheblich reduzieren, warnt Katharina Spieß vom BIB, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Dass wir ab 2025 einen besonders starken Abfall im Erwerbspersonenpotenzial haben, der mit dem Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand zusammenhängt und der sich über die Jahre hinweg auch nicht erholt, sondern wir weiterhin einen Abfall haben.
Mit erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Sozialsystem in Deutschland. Die Zahl der Erwerbspersonen geht von heute 51 Millionen auf 48 Millionen im Jahr 2040 zurück, so das Statistische Bundesamt. Der demografisch bedingte Rückgang der Zahl der arbeitenden Menschen müsse also durch ein steigendes Erwerbsvolumen aufgefangen werden. Mehr Menschen müssten arbeiten und sie müssten länger arbeiten. Und dafür gäbe es erhebliche Potenziale, zum Beispiel bei Frauen im Westen, die im Durchschnitt 3 Stunden weniger arbeiten als die im Osten. Vor allem auch bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sei noch viel Luft nach oben, sagt Katharina Spieß.
Wir haben insbesondere angenommen, dass bei 60- bis 69-Jährigen ein hohes Potenzial besteht, dass deren wöchentliche Arbeitszeit je nach Szenario um 2 bis 3, 4 bis 5 Stunden zunimmt.
Stattdessen würden ältere Frauen frühzeitig aus dem Beruf aussteigen. Die meisten schon 2 bis 3 Jahre vor Erreichen des offiziellen Rentenalters, obwohl sie eigentlich noch weitermachen könnten. Mütter mit Kindern wiederum würden gerne mehr arbeiten, sagt Martin Bujard vom BIB.
Und die Kluft beträgt etwa 5 bis 6 Stunden zwischen dem Potenzial und der Realität. Und entscheidend dazu ist, dass es umsetzt sind verlässliche Kita-Angebote, verlässliche Ganztagsschulangebote.
Besonders groß sei diesbezüglich das Potenzial bei Müttern mit Zuwanderungsgeschichte. Über alle Bildungsabschlüsse arbeiten von diesen Frauen besonders wenige, so Sophia Schmitz vom BIB.
Ein besonders vielversprechender Ansatz, die Erwerbspotenziale in diesen Gruppen zu heben, ist eine schnellere und transparentere Berufsanerkennung, also eine Anerkennung von Berufsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden. Grund ist, dass besonders viele Frauen über Berufsabschlüsse in sogenannten reglementierten Berufsgruppen verfügen, wo solch eine Anerkennung eben Voraussetzung ist, um in Deutschland in diesen Berufen zu arbeiten. Das sind zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich.
So sei es auch möglich, die Erwerbsbeteiligung der zugewanderten Ukrainerinnen und Ukrainer zu steigern. Immerhin habe jeder Zweite in der Heimat in einem für uns wichtigen Engpassberuf gearbeitet. Ohne Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung wird das Arbeitsvolumen in Deutschland deutlich sinken, so das BIB. Wenn wir alles so lassen würden, wie es ist, könnte auch eine sehr hohe Zuwanderung von jährlich über 450.000 Menschen den Rückgang nicht vollständig verhindern.
Den größten Finanzskandal aufzuarbeiten, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Es geht um den Finanzdienstleister Wirecard, der zum Börsenstar wurde und dann spektakulär pleite ging mit einem Milliardenschaden für Gläubiger und Anleger. Wer hat was gewusst? Wer ist verantwortlich? Das versucht das Landgericht München seit mehr als 2,5 Jahren zu klären. Nach der Sommerpause wurde der Prozess heute wieder aufgenommen und Michael Watzke war dabei.
Biegt das Wirecard-Verfahren auf die Ziellinie ein? Heute, am ersten Verhandlungstag nach der Sommerpause, kündigte der Sprecher des Oberlandesgerichts München, Laurent Lafleur, an,
dass das Gericht jetzt einige Termine abgesetzt hat, um insbesondere den Angeklagten die Möglichkeit zu geben, Urkunden, die im Selbstleseverfahren eingeführt werden sollen, tatsächlich 1:1 auch nachlesen zu können.
Das Wirecard-Verfahren ist mittlerweile schon bei Verhandlungstag 210 und für den Rest des Jahres sind weitere 26 Termine anberaumt.
Das Gericht unternimmt daher sehr vieles, um dieses Verfahren einem möglichst baldigen Abschluss zuzuführen. Dabei muss immer auch berücksichtigt werden, dass einer der Angeklagten sich jetzt seit über 5 Jahren in Untersuchungshaft befindet.
Dieser Angeklagte heißt Markus Braun, ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG und saß heute mit müdem Blick neben seinen Anwältinnen, während ein ehemaliger Wirecard-Angestellter von der Vision 2025 berichtete. Dieses Zukunftspapier ließ der Finanzkonzern 2019 erstellen und kündigte darin vollmundig hohe zweistellige Umsatzsteigerungen an. Das Problem? Schon damals machte der Konzern mit seinem normalen Geschäft am Standort Aschheim bei München Verluste. Die hohen Gewinne in den Bilanzen stammten angeblich aus dem sogenannten Drittpartnergeschäft mit windigen Finanzgesellschaften in Asien und dem Nahen Osten. Die Staatsanwaltschaft München und der angeklagte ehemalige Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus dagegen behaupten, dieses Geschäft hat nie existiert. Die vermeintlichen Gewinne waren Luftbuchungen, um den katastrophalen Zustand der Wirecard-Geschäfte zu verschleiern, Geldgeber und Gläubiger zu täuschen und Anleger zu betrügen. Der heutige Zeuge bestätigte diese Annahme weitgehend und das Gericht um den Vorsitzenden Richter Markus Födisch scheint der Version des Kronzeugen Bellenhaus bisher mehr Glauben zu schenken als den Ausführungen des Angeklagten Markus Braun. Der will sich beim nächsten Verhandlungstermin in einer Woche persönlich äußern und verteidigen. Seine beiden Rechtsanwältinnen kündigten heute mehrere Beweisanträge an, darunter zur ehemaligen Wirecard-Partnerfirma OCAP in Singapur. OCAP hatte im Frühjahr 2020 einen dubiosen Kredit über 100 Millionen Euro von Wirecard erhalten. Ein Drittel der Summe floss innerhalb von nur 4 Tagen zurück an Wirecard-Chef Braun, der damit einen Privatkredit zurückzahlte. Der Vorwurf: Untreue in Millionenhöhe. Brauns Verteidigerinnen dagegen wollen zeigen, dass alles ganz anders war. Die tatsächlichen Schuldigen seien die Vorstandskollegen Bellenhaus und Jan Masalek gewesen. Letzterer verfolgt den Wirecard-Prozess mutmaßlich von Moskau aus, wohin er nach der Wirecard-Pleite mit Hilfe des russischen Geheimdienstes geflohen sein soll.
Michael Watzke berichtete. Ja, VW und Porsche-Chef Oliver Blume hat gegrummelt, aber die deutsche Börse hat entschieden. Die Porsche AG ist kein DAX-Mitglied mehr, erfüllt nicht mehr die Kriterien für das wichtigste deutsche Börsenbarometer. 40 der größten deutschen börsennotierten Konzerne sind im DAX gelistet. Als die Porsche AG 2022 an die Börse ging, da gab es eine riesige Show und jetzt der Abstieg in die zweite Liga. Thomas Wagner über die Gründe.
Ja, wenn wir zurückschauen, hat sich Porsche toll entwickelt. Wichtig ist für uns immer, Porsche steht für Träume.
So Porsche-Vorstandschef Oliver Blume in einem Videointerview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das war vor 2 Jahren. Und heute, aus den Träumen ist ein kleiner Albtraum geworden.
Luxusautobauer Porsche muss den deutschen Aktienindex verlassen. Das teilte die deutsche Börse mit.
Die Porsche AG raus aus dem DAX. Gemeinsam mit dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius. Im Gegenzug rücken der Immobilienplattformbetreiber Scout24 München und der Anlagenhersteller GEA Düsseldorf in den DAX auf. Für die Porsche AG bleibt ein eher bescheidenes Plätzchen im nachrangigen MDAX.
So stark hat es mich nicht überrascht, denn auf der einen Seite ist die Autoindustrie, die sich schwer tut, aber Porsche ist besonders schwierig in der Autoindustrie.
So Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Maßgeblich für das Ausscheiden von Porsche aus dem DAX waren demnach die großen Gewinneinbrüche, die sich in den zurückliegenden Quartalszahlen widerspiegelten. Und das hat erheblich auf die Aktienkurse gedrückt. Im April 2023 waren die Porsche-Papiere noch mit 116,40 Euro gehandelt worden. Zuletzt waren es knapp über 45 Euro, also deutlich weniger als die Hälfte des Höchstwertes.
Porsche hat große Probleme in China, im China-Geschäft. Das ist der wichtigste Markt der Welt. Der Taycan funktioniert dort überhaupt nicht. Die Wettbewerber haben mindestens genauso gute Fahrzeuge mit besseren Preis-Wert-Verhältnissen.
Das ist das eine. Und das andere, die Einfuhrzölle, die die US-Regierung unter Präsident Trump auf deutsche Autos erhebt. Porsche ist davon besonders betroffen. Der Sportwagenhersteller hat keine Fabrik in den USA, muss alle Fahrzeuge einführen.
Die Fahrzeuge werden teurer, deshalb wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, sehr sinnvoll, in Amerika auch ein Werk zu bauen.
Das aber ist Zukunftsmusik. In der Gegenwart leckt Porsche heute erst einmal die Wunden.
Der DAX wird um eines der wertvollsten deutschen Unternehmen ärmer.
Heißt es fast ein wenig trotzig in einer Stellungnahme, die Porsche-Vorstandschef Oliver Blume am Vormittag verbreiten ließ.
Mit der neuen Ausrichtung von Porsche haben wir die klare Ambition, baldmöglichst in den DAX zurückzukehren.
Dazu muss nach Ansicht von Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer aber erst einmal die Einsicht reifen,
dass eine Doppeltrolle von Herrn Blume bei Porsche und bei VW einfach zu viel ist. Diese Doppelrolle wird durch diese Auslistung aus dem DAX und den Übergang in den MDAX nochmal verstärkt. Und Herr Blume muss sich entscheiden für entweder VW oder Porsche.
Entweder VW oder Porsche. Und damit gehen wir an die Börse zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, Sie waren dabei, als die Porsche AG an die Börse ging. Wie klang das damals?
Es war wirklich ein ganz großes Spektakel. Es gab Jubel, als die Börsenglocke geläutet wurde. Porsche-Chef Oliver Blume sprach von einem historischen Tag. Und wenn man zurückschaut, das war wirklich der letzte große Börsengang hier auf dem Frankfurter Parkett. Die Gelder wollte man für die Transformation nutzen aus dem Börsengang. Es ging um eine eigene Batteriefabrik, um neue Software, neue Plattformen. Und von dieser Aufbruchstimmung ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Von der Batterieproduktion hier in Deutschland hat sich Porsche inzwischen endgültig verabschiedet.
Ja, und von der Aktie ist zwar noch was übrig geblieben, aber deutlich weniger als zur Zeit des Börsengangs. Wie hat denn die Aktie heute auf den DAX-Rausschmiss reagiert?
Ja, wenn man das vergleicht, der Ausgabepreis für die Porsche-Aktien, der lag bei 82,50 Euro. Heute kosten die Papiere 44,32 Euro. Also fast die Hälfte des Börsenwertes ist verloren gegangen.
Schauen wir noch auf die anderen Abstiegs- und Aufstiegskandidaten.
Sartorius muss die erste Börsenliga verlassen, ein internationaler Pharma- und Laborzulieferer. Für Porsche und Sartorius rücken danach der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals ImmoScout24. Also es geht um Scout24. Wer schon mal eine Wohnung oder ein Haus gesucht hat, hat vielleicht die Dienste des Online-Marktplatzes ImmoScout24 in Anspruch genommen.
Die Wirtschaftsinstitute haben ihre Herbstprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt, wenn auch nur leicht. Wir haben anfangs darüber gesprochen. Trübt das die Stimmung am Aktienmarkt?
Das kommt ja nicht unerwartet, denn in den vergangenen beiden Jahren ist Europas größte Volkswirtschaft geschrumpft und die äußeren Rahmenbedingungen sind alles andere als einfach. Viele Wirtschaftszweige befinden sich in tiefgreifenden Transformationsprozessen und da ist die Automobilindustrie nur ein Beispiel. Der DAX hat eine ziemlich turbulente Woche, ist zu Beginn mehr als 2% in die Tiefe geraucht. Heute geht es aber 0,8% höher. Es steht jetzt bei 23.784 Punkten.
Und es gibt eine große Veränderung in der deutschen Medienlandschaft. Die Berlusconi-Familie hat jetzt die volle Kontrolle über ProSiebenSat.1. Wie wirkt sich das aus?
Es kommt gut an der Börse an. Die Papiere steigen um fast 7%. Die Berlusconi-Familie will so etwas wie einen europäischen Verbund gründen. Ziel ist es, amerikanischen Streaming-Diensten Paroli zu bieten.
Und wir schauen dann noch auf Euroanleihen und den Goldpreis.
Es gibt keine neuen Rekorde beim Gold. Nach den jüngsten Rekorden eher Gewinnmitnahmen. Die Feinunze wird mit $3.543,06 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,64 auf 2,59%. Und für den Euro muss man $1.1640 bezahlen.
Danke an Claudia Werde in den Frankfurter Börsensaal. Danke auch für Ihr Interesse. Und in Couture heute geht es um Giorgio Armani, den großen Modeschöpfer. Giorgio Armani ist gestorben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz.